Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Auf geht's in die 7. Folge von Maybe Baby, heute mit einem etwas praktischeren Thema. Heute geht es um das Thema Kontrolle in der Kinderwunschzeit. Wie kann ich Kontrolle bewahren, wenn alles andere außer Kontrolle ist? Und wie kann ich meine Kinderwunschzeit so planen, dass es sich nicht so anfühlt, als hätte ich die Kontrolle über alles verloren? Ich habe wieder ein ganz tolles Gespräch geführt für diese Folge mit Tina, in dem sie von ihrer Kinderwunschgeschichte erzählt und wie sie irgendwann gemerkt hat, dass sich unbedingt was ändern muss und wie sie es geschafft hat, dann auch wirklich was zu ändern. Das ist eine total coole Geschichte und ich freue mich darauf, weil das, was Tina auf die Beine gestellt hat, vielleicht sogar wirklich etwas ist, von dem die eine oder andere Zuhörerin hier auch tatsächlich profitieren kann. Die Folge heute ist vor allem für diejenigen gedacht, die gerade mitten in einer Kinderwunschbehandlung stecken, die vielleicht noch ganz am Anfang sind oder bei denen das bald bevorsteht. Ich selber hätte mir auf jeden Fall sehr gewünscht, am Anfang so einer Behandlung schon mehr darüber zu wissen, was ich eigentlich tun kann, was es mir selber leichter macht. Das ist ja so eine Sache mit so einer Kinderwunschbehandlung. Man begibt sich irgendwann in ein Kinderwunschzentrum, muss unter Umständen künstliche Befruchtung machen und muss die ganze Kontrolle darüber, wie das eigene Kind entsteht, irgendwie abgeben. Man muss anderen Leuten vertrauen und ist komplett machtlos. Man hat keine Kontrolle mehr über das, was da eigentlich passiert. Für mich ist jede Behandlung, die ich mache, wieder aufs Neue etwas ganz Besonderes. Denn in mir wächst da was total Kostbares heran, nämlich meine Eizellen. Die werden mir irgendwann unter Vollnarkose entnommen. Ich bin in dem Moment komplett außer Kontrolle, also ich habe da keine Kontrolle mehr drüber. Ich bin da ausgeschaltet, ja wirklich bewusst ausgeschaltet. Und in dem Moment übergebe ich die Kontrolle über all das, was weiter passieren wird, bewusst an andere Menschen. Da gibt es dann Biologinnen, Biologen, die dann meine Eizellen versuchen zu befruchten und dann die nächsten Tage weiterschauen, wie entwickeln sich unsere Embryonen. Ich habe darüber keine Kontrolle mehr. Ich sitze kilometerweit weg, kann höchstens mal anrufen und fragen, leben sie denn noch, tun sie denn noch was? Und wenn ich Glück habe, kann ich ein paar Tage später dann welche wieder zurückbekommen. Aber auch das, was dann weiter in mir passiert, steht nicht in meiner Macht. Ich habe keine Kontrolle darüber, ob sich Embryos bei mir einnisten. Ich habe keine Kontrolle darüber, ob ich schwanger werde. Ich habe keine Kontrolle darüber, ob ich schwanger bleibe. Für mich hat so eine Kinderwunschbehandlung ganz schön viel mit Machtlosigkeit und Kontrollverlust zu tun. Für mich fühlt sich das ganz oft so an. Ich fühle mich ja, fast so ein bisschen ausgeliefert teilweise. Ich fühle mich dieser ganzen Behandlung, den Ärzten, den Medikamenten irgendwie ausgeliefert, obwohl ich mich ja bewusst für diese Sache entschieden habe. Und irgendwie ist in mir ganz oft so dieser Wunsch da, dass ich irgendwas tun kann. Und daran halte ich dann fest. Das kennen vielleicht manche, dass man dann denkt, naja, dann achte ich eben irgendwie auf meine Ernährung. Das ist so eine Sache, die ich tun kann, wo ich irgendwas beitragen kann. Und manchmal sind es dann aber auch Sachen, die sind eher so auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und so irgendein Versuch, irgendein Stück Kontrolle noch in der Hand zu halten selber. Ich habe mich mal hingesetzt und mir da Gedanken drüber gemacht, was denn Punkte sind, die mir helfen würden oder die mir geholfen hätten, mir das Gefühl zu geben, dass ich Kontrolle in diesem ganzen Prozess habe und über diesen ganzen Prozess habe. Manche Dinge habe ich vielleicht selber nicht so gut gemacht und hätte mir gewünscht, dass ich sie damals schon gewusst hätte. Manche Dinge haben auch ganz gut funktioniert. Ich habe eine Liste erstellt und nenne sie die 10 Ks der Kinderwunschkontrolle. Kontrolle bewahren, wenn alles außer Kontrolle ist. Und ich nenne es die 10 Ks, denn ihr werdet es gleich merken. Jeder dieser Punkte beginnt mit dem Buchstaben K. Der erste Punkt, die Klinikwahl. Ja, die Klinikwahl steht natürlich am Anfang einer Kinderwunschbehandlung. Und die Klinikwahl ist tatsächlich ein super wichtiger Punkt in der ganzen Behandlung. Es spielt nämlich eine sehr große Rolle. Zum einen natürlich irgendwie für den Erfolg der Behandlung, aber vor allem auch dafür, wie es mir in der ganzen Behandlung geht. Und die Wahl der Klinik ist tatsächlich etwas, auf was ich Einfluss nehmen kann. Ich bin ja sehr glücklich mit meiner Klinik, muss aber sagen, ich habe auch irgendwie Glück, dass es mir so gut gefällt in der Klinik, denn ich habe mir da am Anfang tatsächlich eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass das ein Thema ist, was mal eine große Rolle spielt. Wenn es irgendwie geht, ist es natürlich toll, von anderen Leuten eine Meinung zu bekommen oder ein Feedback zu bekommen. Wünschenswert ist es natürlich, dass man eine Klinik empfohlen bekommt. Aber nicht immer kennt man Leute in der Gegend und Betroffene, die in einer Klinik sind. Wichtig ist es deswegen, dass man zu einem Kennenlerngespräch geht. Das macht man sowieso immer erst, dass man zu einem ersten Gespräch geht. Und dass man sich dann ein gutes Bild von der Klinik macht. Und zum einen sollte man sich natürlich davor ein paar Fragen überlegen, sich Gedanken machen, was einem selber wichtig ist in der Behandlung, was man sich vorstellt. Und dann, was aber dann eigentlich das A und O ist, es zählt dann, wie ich mich fühle. Wichtig ist, dass ich mit der Ärztin, mit dem Arzt gut zurechtkomme, dass ich Vertrauen fassen kann, dass ich das Gefühl habe, ich werde ernst genommen, meine Fragen werden beantwortet, mir werden die Dinge so erklärt, dass ich es verstehe und ich werde irgendwie auch als Mensch wahrgenommen. Und das ist so wichtig, dass man ein gutes Gefühl hat. Und da kann man wirklich sagen, das Bauchgefühl zählt, denn die Person, der man da gegenüber sitzt, der vertraut man ganz schön viel an. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist es schon mal eine sehr schlechte Voraussetzung, würde ich sagen. So rückblickend würde ich sagen, eigentlich, wenn man es kann, ist es immer klug, dass man sich zumindest 2 verschiedene Kliniken anschaut und dann eine Wahl trifft. Also würde ich das neu machen, würde ich nochmal so eine Behandlung starten, würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen. Zumindest dann, wenn es eben in der Gegend mehrere Kliniken zur Verfügung gibt. Ja, also das erste K der Kinderwunschkontrolle, die Klinikwahl. Die Wahl der Klinik liegt in meiner Hand, darüber habe ich Kontrolle. Und das Wichtige ist, ich kann meine Wahl auch immer umändern. Ich kann mir andere Meinungen suchen. Das haben wir auch gemacht. Wir sind in andere Kliniken gegangen, um uns noch Meinungen einzuholen, weil wir finden, es ist ein super wichtiges Thema. Viele Leute wechseln nochmal die Klinik. Das werden wir gleich auch in dem Gespräch hören. Das ist eine Sache, über die ihr wirklich Kontrolle habt. Punkt 2 und 3, die fasse ich ein bisschen zusammen. Die heißen bei mir Krankenkasse und Kosten. Das sind jetzt gleich 2 Ks auf einmal. Ja, das ist ein Punkt, wo ich mir wünschte, ich hätte da am Anfang mehr drüber nachgedacht. Denn die Kosten spielen eine ganz schön große Rolle in der Kinderwunschbehandlung und die Kosten, die ich tragen werde, hängen sehr mit der Wahl meiner Krankenkasse zusammen. Mein Mann und ich hatten dummerweise kurz bevor wir die Kinderwunschbehandlung angefangen hatten, die Krankenkasse gewechselt und als wir dann aufgrund der anfallenden Kosten die Kasse wieder wechseln wollten, ging das nicht, weil man 15 Monate Bindungsfrist an der Krankenkasse hat, was wir damals nicht wussten. Zumindest, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es genau 15 Monate sind, aber es ist auf jeden Fall mehr als ein Jahr und so lang wollten und konnten wir da nicht warten. Also es macht durchaus Sinn, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, in welcher Krankenkasse man ist, welche Kosten von der Krankenkasse übernommen werden, ob man die Krankenkasse wechseln will und wie man so eine Kinderwunschbehandlung finanzieren will. Über die Kosten selber, ja, hat man ja leider nicht so viel Kontrolle. Das ist echt ein großes Problem. Da spielen ja viele Faktoren mit rein. Ich will noch mal eine extra Folge zu den Kosten machen. Ich wollte euch nur nahelegen, es gibt eine super tolle Übersicht über Krankenkassen und Kostenübernahme von Laila Fertility. Und ich finde es echt eine super gute Übersicht. Ich würde euch das mal verlinken. Also das ist so ein Punkt, wo man, was einem ein gutes Gefühl gibt, wenn man da einfach informiert ist. Ja, und mit dem Stichwort informiert sein kommen wir zum vierten K der Kinderwunschkontrolle, nämlich dem Wort Knowledge. Knowledge schreibt man mit K am Anfang, das hört man hier nicht. Es musste jetzt da so mit rein, weil ich ja auf den Buchstaben K mich hier fokussiere. Es geht aber eigentlich eben um das Thema Wissen. Wissen, Information. Wissen ist Macht. Wenn ich Bescheid weiß, habe ich Kontrolle. Informiert euch über die Behandlungen, informiert euch, was passiert, informiert euch über irgendwelche Zusatzleistungen, die euch angeboten werden. Sammelt Wissen, versucht einfach zu wissen, stellt Fragen, stellt den Ärztinnen, den Ärzten Fragen. Wenn ihr Bescheid wisst, dann seid ihr einfach nicht so machtlos in diesem ganzen Prozess. Gut, die ersten vier Ks, die waren, glaube ich, sehr eindeutig. Jetzt wird schon so ein bisschen tricky. Das fünfte K nenne ich Krankschreibungen. Ja, ich muss sagen, ich bin da selber ganz schlecht gewesen. Ich habe mich eigentlich nie krankschreiben lassen. Ich habe mich eigentlich nur für die Punktion krankschreiben lassen. Und sonst nur, wenn es gar nicht anders ging. Also ich habe mich jetzt ja nicht mal bei der Fehlgeburt krankschreiben lassen. Auch da erst, als es gar nicht mehr anders ging. Ich muss sagen, ich hatte meine Gründe dafür, aber das war irgendwie auch echt ganz schön hart. Im Nachhinein denke ich mir, ja, über die Krankschreibungen habe ich ja wirklich Kontrolle. Ich kann ja dem Arzt sagen, du, mir geht's nicht gut. Ich kann gerade einfach nicht mehr und ich würde mich gerne krankschreiben lassen. Ich kann auch zu einem Hausarzt gehen, zu meinem Frauenarzt. Ich kann mit den Ärzten darüber reden, wie es mir geht und ich kann mir überlegen, was brauche ich eigentlich in so einer Behandlung? Wie geht's mir? Wann geht's mir nicht gut? Und wann brauche ich einfach Ruhe? Denn das alles ist ganz schön anstrengend. Mit den Krankschreibungen in Zusammenhang steht auch das sechste K, die Kolleginnen und Kollegen. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, denn wie man auf der Arbeit mit seiner Kinderwunschbehandlung umgeht, ist für sich nochmal ein ganz eigenes Thema. Allerdings ist das eine Sache, über die ich selber Kontrolle habe. Also ich habe in der Hand, wie ich dieses Thema handhaben kann und will. Jetzt ist es natürlich so, ich muss sagen, da kann man wirklich nicht pauschal sprechen, denn Arbeitsplätze sind sehr unterschiedlich. Also was Frauen arbeiten, ist so unterschiedlich. Arbeitgeber sind so unterschiedlich, Strukturen sind so unterschiedlich. Es gibt Kontexte, in denen man das, glaube ich, tatsächlich nicht sagen kann, in denen man seinem Vorgesetzten das unmöglich sagen kann. Ich will an diesem Punkt nur sagen, ihr habt darüber Kontrolle und macht euch Gedanken und es kann tatsächlich super erleichternd sein, zumindest eine Kollegin oder einen Kollegen einzuweihen. Man muss nicht zum Vorgesetzten gehen unbedingt. Das ist vielleicht nicht immer nötig, nicht immer möglich. Aber manchmal kann es reichen, wenn einfach eine andere Person am Arbeitsplatz zumindest grob weiß, was da im Hintergrund steht und mir den Rücken frei halten kann. Und darum geht es eben. Bisschen Erleichterung bekommen auf diesem schweren Weg. Damit kommen wir zum siebten K der Kommunikation. Kommunikation ist das, was ich selber in der Hand habe. Ich habe es in der Hand, wie ich mit dem Thema umgehe. Und Kommunikation hat super viele Facetten in dem Zusammenhang. Es ist wichtig, wie ich mit meiner Ärztin über das Thema kommuniziere, dass wir da einen guten, ehrlichen Austausch haben. Es ist super wichtig, wie ich mit meinem Partner kommuniziere, also wie gehe ich in der Partnerschaft mit diesem Thema um. Es steht natürlich noch viel mehr hinter dem Thema Kommunikation. Natürlich auch, wie ich andere Personen in meinem sozialen Umfeld da mit einbeziehe. Da sind Menschen sehr unterschiedlich, aber die Kommunikation ist essentiell und es ist total wichtig, in so einer Zeit in einem guten Austausch zu sein mit den Personen, die da eine wichtige Rolle spielen. Je mehr Energie ich habe, je mehr Kraft und Ressourcen ich selber zur Verfügung habe, umso besser wird es mir gehen in so einer Behandlung und umso weniger wird es sich anfühlen, als wäre ich total machtlos. Und deswegen das 8. K, Kraft tanken. Schaut, dass ihr Momente in eurem Alltag habt, in denen ihr Kraft tanken könnt. Und darüber reden wir nachher in dem Gespräch auch nochmal ein bisschen. Gut, kommen wir zum 9. K. Das nenne ich die Kinderwunsch-Community. Bedeutet, tauscht euch aus, sucht euch Kontakt mit Personen, die in einer ähnlichen Situation sind. Nichts ist so wichtig, wie zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass andere Leute Ängste und Sorgen teilen, dass man sich austauschen kann darüber, was einen erwartet und auch, wie man mit Dingen umgeht. Versucht irgendwie Kontakt zu Menschen in der gleichen Situation herzustellen. Ich hätte mir gewünscht, das schon viel, viel früher zu haben. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir zum 10. K auf der Liste. Den schwierigsten und irgendwie auch den wichtigsten Punkt, nämlich K wie Körper. Das mit dem Körper in der Kinderwunschbehandlung ist echt ein schwieriges Thema, denn man gibt eben die Kontrolle über den eigenen Körper und über das, was in einem Körper bei einem passiert, aus der Hand bei einer Kinderwunschbehandlung. Zumindest zu einem gewissen Grad. Aber am Ende des Tages ist es eben total wichtig, dass einem bewusst ist, dass das der eigene Körper ist, dass es dem Körper gut gehen muss, dass man für seinen Körper sorgen muss, dass man, und das ist echt ein schwieriger Punkt, dass man nicht immer sauer und wütend auf seinen Körper sein darf, sondern dass der Körper auch wirklich was leisten muss, dass man gut zu sich und seinem Körper ist. In dem Sinne, ihr habt Kontrolle darüber, wie ihr mit euch und eurem Körper umgeht. Also seid gut zu eurem Körper, denn er muss ganz schön was leisten. Ich spreche heute mit Tina und ich bin selber total gespannt, weil ich weiß noch gar nicht so viel über deine Geschichte. Aber ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen von dir Post bekommen und wie es dazu gekommen ist, darüber werden wir auch gleich reden. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass wir jetzt miteinander sprechen.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich heute bei deinem Podcast mitwirken darf und etwas von meiner Geschichte zu erzählen.
Ja, voll schön. Ich finde ja, wir reden gleich über so sehr persönliche Themen und ich finde es immer so ein bisschen krass, wenn man da so direkt einsteigt und finde es schön, wenn man auch ein bisschen weiß, wen man da eigentlich vor Augen hat oder wer da gleich redet. Deswegen wollte ich fragen, ob du einfach so ganz kurz was zu dir sagen kannst.
Ja, klar, gerne. Also ich bin 39 Jahre alt. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und lebe hier mit meinem Mann gemeinsam in einem Haus. Und ja, was ich total gerne mag, und da kommen wir auch später noch zu, ist eigentlich meine Leidenschaft für kreative Projekte. Ja, die habe ich im letzten Jahr entdeckt, eigentlich parallel zum Start meiner Kinderwunschbehandlung. Und das ist auch etwas, was mich sehr erfüllt und meine Freizeit bereichert.
Super, genau, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr davon hören. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich erstmal ein bisschen was über deine Geschichte hören, die ich tatsächlich eben auch noch gar nicht kenne. Und genau, ich würde einfach mal direkt einsteigen. Wie hat das alles angefangen?
Ja, unsere Kinderwunschgeschichte. Da gibt es eigentlich gar nicht so einen klaren Startpunkt. Mein Mann und ich sind seit 2007 zusammen, haben 2012 geheiratet und tatsächlich war für uns ganz lange das Thema Kinderkriegen gar kein Thema. Also wir haben das nicht besprochen. Wir haben so zusammen unser Leben genossen, ganz viel erlebt. Der Job hat uns auch sehr ausgefüllt. Wir sind sehr viel gereist und konnten uns auch ganz gut vorstellen, ohne Kinder glücklich und zufrieden zu sein. Und tatsächlich wurde das dann mal nach der Hochzeit thematisiert, aber total stressfrei. Also wir haben uns dann gesagt, Mensch, das wäre ja schön, wenn es klappt, und sind da ohne Zeitplan dann auch reingestartet in das Projekt. Und ich wurde dann auch relativ schnell schwanger, also circa vierter Übungszyklus muss das gewesen sein. Das war aber leider eine Eileiterschwangerschaft. Und ja, in der Zwangspause danach ist das Thema Kinderkriegen auch wieder in den Hintergrund gerückt. Ja, da wurden wieder andere Themen ja interessanter oder haben auch einfach mehr Raum eingenommen, ob das jetzt Job war oder auch das eine oder andere, die eine oder andere Reise, die wir dann unternommen haben. Und ja, schwuppdiwupp war Ende 2015. Und die Zeit verging einfach unwahrscheinlich schnell. Ja, da haben wir uns auch wieder fokussierter damit auseinandergesetzt und es wollte einfach nicht klappen. Ich habe das dann mit meiner Gynäkologin besprochen. Ich wurde durchgecheckt und meine Blutwerte wurden genommen und wir haben festgestellt, dass mein TSH-Wert erhöht ist. Das ist ja ganz häufig so. Ich habe dann auch Tabletten bekommen und dachte mir so, ja, super. Jetzt haben wir das Problem und jetzt wird es auch ganz schnell klappen. Was es leider nicht getan hat. Der nächste Schritt war dann das Spermiogramm meines Mannes. Und ja, das war auch leider jetzt nicht vernichtend schlecht, aber auch einfach nicht gut. Ja, und auch da, also mein Mann hat dann Nahrungsergänzungsmittel vom Arzt bekommen. Das war Omega-3 und ein Kombipräparat. Und nie im Leben hätten wir uns zu dem Zeitpunkt ausmalen können, wie unser Weg weitergeht. Weil wir dachten, ja klar, jetzt wird es klappen. Also ich habe die Schilddrüse eingestellt, mein Mann hat Mittelchen bekommen. Und ja, es wird bestimmt alles gut. So war es nicht. Und ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Arztterminen verstrichen ist. Ich weiß nur, irgendwann sind wir wirklich mit dem Spermiogramm und einer ordentlichen Portion Frust im Gepäck zu meinem Gynäkologen und haben mit ihm besprochen, dass es einfach nicht funktioniert. Und ja, der Arzt hat uns dann nahegelegt, in die Kinderwunschklinik zu gehen und uns da beraten zu lassen. Meinte auch, Mensch, lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon 36 oder 37, mein Mann 10 Jahre älter. Und meinte auch, die Zeit läuft gegen uns. Aber ich muss ehrlich sein, die Unterlagen sind dann erst mal in der Schublade verschwunden, zusammen mit dem Überweisungsschein, weil ich habe das nicht so ganz ernst genommen. Ja, also wir fühlen uns jung, nach wie vor. Uns geht's gut, wir sind gesund. Um uns rum bekommen alle Paare Kinder. Das ist doch total normal. Warum sollte das bei uns nicht klappen? Also, obwohl wir schon eigentlich eine längere Geschichte hinter uns hatten, kam das bei mir nicht richtig an, dass wir vielleicht wirklich Hilfe brauchen. Und
hat es denn was mit dir gemacht, dass du wusstest, irgendwie hat es ja schon mal geklappt, also auch wenn das eine Eileiterschwangerschaft war?
Absolut, ja, natürlich. Und ich meine, das war natürlich auch unsere Ärztin hatte uns da natürlich Zuversicht gegeben, weil wir schon mal schwanger waren, dass sich so viel tun kann. Ich meine, damals war ich 32 mit der Eileiterschwangerschaft, dass der Termin, als wir dann uns nahegelegt wurde, in die Kinderwunschklinik zu gehen, war 4, 5 Jahre später. Zeit verging so schnell, ich hatte da einfach nicht auf dem Schirm, dass da auch einfach viel passieren kann, ja, mit meinen Eizellen beispielsweise. Und deswegen war ich nach wie vor naiv und optimistisch, weil auch, wie gesagt, wir um uns rum, alle Bekannten und Freunde, Familie, da ging das einfach und bei uns ging im Leben auch alles rund und glatt. Das war einfach unvorstellbar, dass das jetzt so ein Thema sein sollte, wo wir quasi im Schicksalsfall sind, ja, und dementsprechend, ja, habe ich das nicht so an mich rangelassen und gar nicht auch so intensiv damit auseinandergesetzt. Nichtsdestotrotz, irgendwann haben wir uns dann trotzdem entschieden, einen Infoabend in der Kinderwunschklinik wahrzunehmen. Und ich muss sagen, das war für mich ganz schrecklich. Das war für mich wie eine Verkaufsveranstaltung für künstliche Befruchtung. Mhm. Und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass ich fürs Kinderkriegen eine OP benötigen würde, dass man so einen durchgetakteten Prozess mit Spritzen und zig Terminen wahrnehmen muss. Das war für mich total befremdlich. Und auch, wie gesagt, dieser kommerzielle Aspekt. Das war allerdings meine Wahrnehmung. Mein Mann hatte das komplett anders wahrgenommen. Er empfand den Termin positiv. Trotzdem hat er respektiert, dass ich mich damit erstmal nicht anfreunden kann. Und wir haben uns mit einer anderen Möglichkeit auseinandergesetzt, eine Familie zu gründen, die für uns auch schon immer ja möglich klang. Und das war Adoption. Wir hatten auch Termine beim Jugendamt, haben unsere Unterlagen zusammengestellt und verschiedene Gespräche gehabt und da auch festgestellt, wie schwierig es tatsächlich ist, zu adoptieren. Also für uns auch wieder das Thema Alter. Uns wurde relativ klar gesagt, dass wir in Deutschland gar keine Chance hätten. Auch wenn wir grundsätzlich gute Voraussetzungen mitbringen würden. Es ja eigentlich keine Altersobergrenze gibt, aber uns wurde schon klar gemacht, dass wir da natürlich, dass es natürlich um das Wohl des Kindes geht, absolut, das Check, also um Gottes Willen, das ist ja total klar. Aber grundsätzlich einfach die Entscheidung für jüngere Paare getroffen wird, wenn alle anderen Aspekte passen, ja, oder gleich sind, quasi im Wettbewerb der Paare, wenn man das so böse ausdrücken mag. Wir haben uns dann auch über Auslandsadoption erkundigt und ja, auch da festgestellt, also auch da gibt es Altersrestriktionen bei Vereinen. Der Prozess je nach Land ist super komplex. Ja, nur so viel zu dem allseits beliebten Satz, adoptiert doch einfach. Ja, also so einfach war das nicht. Also von wegen ein Kind auf Bestellung. Das ist, was um Gottes Willen auch gar nicht das Ziel und Wunsch ist, aber wir haben einfach schon gemerkt, boah, das ist auch echt super schwierig und haben trotzdem daran festgehalten, bis wir wirklich ja, ein Aha-Erlebnis hatten, und zwar, welches uns dann auch letztlich in die Kinderwunschklinik geführt hat. Und zwar hat uns ein sehr nahestehendes Paar anvertraut, dass ihre Tochter ein ICSI-Baby ist.
Und ihr wusstet das gar nicht?
Nee, wir wussten das nicht und das hat absolut was mit mir gemacht. Also für mich hat auf einmal künstliche Befruchtung ein Gesicht bekommen und ich habe gemerkt, Mensch, das ist ja da, das ist ja gar nicht so exotisch, wie ich immer dachte. Und ich meine, klar, jeder, der dann schon in der Kinderwunschklinik war und die vollen Wartezimmer gesehen hat, merkt das oder sich etwas mit dieser, die auch, es gibt ja auch diese Kinderwunsch-Community, die ist ja riesig. Und das waren aber Dinge, die wusste ich nicht. Und für mich war das super hilfreich, dann auch zu sagen, okay, es ist klar, wir wollen ein Kind. Wir gehen jetzt den Weg, ich ziehe das jetzt durch. So bin ich da rangegangen, auch natürlich noch mit dem Gedanken, ja, das ist ein Zeitabschnitt, ich ziehe das durch und dann kommen wir zum Ziel. Und das war dann ja, letztes Jahr im März, also 2019, März 2019, begann dann quasi unsere Reise im Kinderwunschzentrum. Zunächst natürlich noch mit ganzen organisatorischen Aspekten, also Krankenkassengenehmigungen, Voruntersuchungen und so weiter. Und die erste ICSI hatten wir dann im Juli 2019.
Ich finde es ehrlich gesagt total wichtig zu hören und auch spannend, dass ja so ein Weg nicht erst mit den Behandlungen losgeht. Das wird ja manchmal auch so ein bisschen so vergessen, wie viel oft schon in einem passiert und wie viel in einem so stattfindet, bevor man überhaupt mit diesen Behandlungen anfängt, die ja dann für sich nochmal so eine ganz neue Hausnummer sind.
Ja, absolut. Und was ich einfach auch an mir gemerkt habe, es ist nicht einfach Information, die kommt rein und ich treffe eine Entscheidung. Und das sind alles Prozesse. Und natürlich blicke ich jetzt auf die Dinge ganz anders als damals. Aber ich weiß noch, das erste Spermiogramm, das war the big deal. Also das war nicht einfach nur mal, man geht da schnell hin und lässt das machen. Also es ist einfach ein Weg, man muss sich den Themen annähern. So war es zumindest für uns. Und ja, bei uns ging da einfach unwahrscheinlich viel Zeit dann auch für drauf, weil wir auch gar nicht so fokussiert waren. Immer viele Themen und ja, manchmal hat man sich ja wieder dahingesetzt und quasi weitergemacht und ja, aber auch ganz viel abgewegt, im Kreis gedreht, den einen Weg gegangen, wieder zurück. Auch das kostet natürlich auch Kraft, ja. Und also deswegen, ich glaube, jedes Paar kennt das. Wenn man im Kinderwunschzentrum dann ist, dann hat man schon sein Päckchen im Rucksack und ist auch schon einen Weg gegangen. Und mir ist es auch wichtig, an der Stelle ganz klar zu sagen, dass das einfach auch schon echt viel und lange sein kann, bis man da dann ankommt.
Ja, das waren ja bei euch echt schon einige Jahre tatsächlich.
Ja, genau.
Und dann ging ein neues Kapitel los, das Kapitel ICSI.
Ja, also es war eigentlich direkt klar, dass bei uns nur ein ICSI in Frage kommt. Und wie gesagt, im Juli war dann auch die erste ICSI. Ich muss dazu sagen, wie rückblickend war die erste ICSI easy. Was einfach daran lag, dass ich keine Ahnung hatte. Und ich habe mich damals auch nicht so super viel rechts und links informiert. Das heißt, ich hatte die Termine mit der Ärztin gesprochen, wir haben das gemacht, die hat uns den Prozess aufgezeigt und dann dachte ich, alles klar, so läuft das. Schritt A, B, C, D und am Ende bin ich schwanger oder eben auch nicht. Was da alles auf dem Weg schief gehen kann, welche Hebel und Stellschrauben und Risiken es gibt, das war mir gar nicht bewusst. Und es war auch tatsächlich gut. Am Ende des Tages war die erste ICSI eine biochemische Schwangerschaft, verlief aber grundsätzlich gut. Also ich habe gut auf die Stimulation angesprochen. Die OP war eine OP, aber die war okay. Also ich habe mich da sehr gut erholen können und insgesamt war das machbar. Mit den Informationen, die man da natürlich bekommt, also beispielsweise, wir hatten eine Blastozystenkultur gemacht, das heißt, die Embryonen wurden in einer 5-Tages-Kultur gegeben, mit dem Ziel, an Tag 5 Blastozysten zu bekommen. Es wurden 10 Eizellen befruchtet, glaube ich, oder 9 oder 10. Wir hatten am Ende des Tages keine einzige Blastozyste. Und das war in meinem Plan, das wusste ich gar nicht so, dass so etwas passieren kann. Dass wir eben keine zeitgerecht entwickelte Blastozyste bekommen. Ich habe dann 2 Morula zurückbekommen. Das ist so quasi der Stand an Tag 4, also etwas langsam. Und ja, tatsächlich dann trotzdem eine biochemische Schwangerschaft, trotz meines Alters. Das war eher fast, muss man sagen, ein Erfolg, wobei ich sagen muss, das sieht man natürlich nicht. Also klar, ich habe nicht damit gerechnet, dass die erste ICSI funktioniert. Und das habe ich mir dann auch immer gesagt. Mensch, das war jetzt so quasi zum Üben, um reinzukommen. Auch damit die Ärztin sich einstellen kann, mich kennenlernt. Und der nächste Versuch wird sicherlich besser werden. Aber natürlich ist das schlimm, auch eine biochemische Schwangerschaft, natürlich ist da Hoffnung. Ja? Also da ist ein bisschen HCG wird nachgewiesen, dann steigt dieser Wert auch noch, bis dann auch irgendwann es dann doch vorbei ist. Also ein Prozess zieht sich und ja, natürlich ist das anstrengend, aber wir waren trotzdem voller Zuversicht, weil wir wussten, Mensch, eigentlich viele gute Faktoren und das wird schon klappen. Und das wurde uns auch vermittelt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, Zuversicht zu geben, wo Zuversicht zu geben ist. Und dementsprechend sind wir recht schnell in den nächsten Versuch, der leider negativ war und dann auch wirklich ohne Pause in Versuch Nummer 3. Einfach auch deshalb, weil wir die von der Krankenkasse genehmigten Versuche vor dem 50. Geburtstag meines Mannes durchführen wollten. Und das war eben schon im Dezember und dementsprechend mussten wir uns wirklich beeilen. Also es war auch gar keine Zeit, wirklich durchzuatmen, Abstand zu gewinnen, sondern wirklich Schlag auf Schlag. Also ich war eigentlich permanent unter Hormonen und darf sich da ja auch nicht viel bewegen, muss auf sich achten und ja, deswegen war das natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Letztlich dann auch kurzzeitig mit einer Belohnung, also wir waren dann im dritten Versuch schwanger, das war unglaublich und ich glaube, jede Frau, die schon so eine lange Geschichte hinter sich hat oder einfach mehrere Versuche hinter sich hat, die nicht funktionieren, ja, man kann sich schlecht vorstellen, auf einmal soll es geklappt haben und bei mir war auch so direkt diese Verunsicherung da. Also ich habe meinem Körper nicht vertraut, weil es so oft ja nicht geklappt hat. Also man geht ja nicht davon aus, dass es auf einmal alles ganz automatisch funktioniert, weil ja so viel Hilfe von außen auch da war. Deswegen war das eine kurze verhaltene Freude. Die ersten Wochen, die ersten 2-3 Wochen vergingen zwar mit Angst, aber der HCG-Wert ist gestiegen. Aber diese Angst sitzt eigentlich immer im Nacken. Und das ist, muss ich auch sagen, echt sehr, sehr belastend gewesen. Also die Anrufe in der Kinderwunschklinik, um seinen HCG-Wert zu erfahren. Und die Warteschleife nach der Warteschleife einfach. Also die hört nicht auf. Ich glaube, die hört auch nicht auf, wenn mein Prozess weiterkommt. Hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, ehrlicherweise. Ja, und letztlich war es dann aber auch so, dass wir irgendwann dann wieder war wahrscheinlich der 6. HCG-Check wieder in der Klinik angerufen und dann sagte man mir, dass der Wert nicht gestiegen sei. Und das war ein Schock.
Oh Gott, ja, kann ich verstehen. Vor allem, man ist ja auch, ich weiß nicht, du hast schon gesagt, das ist irgendwie dieses ewige Warten, ne? Also selbst wenn es dann geklappt hat, man sitzt ja nicht da und rennt jetzt schreiend rum, sagt yippee-yay, alles gut, sondern dann ständig diese Kontrollen und jedes Mal wieder hoffen und bangen, weil man ja auch immer Angst hat, dass was nicht stimmen kann. Und dann kommt irgendwann die Rückmeldung, dass es wirklich nicht stimmt.
Ja, ich habe interessanterweise, ich glaube, das ist, das muss ich auch dazu sagen, aber alles, was man lebt, das ist super individuell. Also das ist meine Geschichte und ich glaube auch Frauen, die auf natürlichem Wege und vielleicht ohne so eine Vorgeschichte recht easy schwanger wurden, erleben das trotzdem anders. Aber ich war zeitgleich mit einer Freundin schwanger, der ich mich auch anvertraut hatte und ich habe so wahrgenommen, wie unterschiedlich das auch sein kann. Also wirklich dieses Vertrauen, dass die Dinge funktionieren. Und deswegen war meine Angst, also es war von Anfang an nicht schön, das muss ich sagen. Aber natürlich auch klar mit dem Wissen, dass einfach noch so viel schief gehen kann und da ist man nicht unbedarft. Und ja, natürlich, deswegen war das schon auch Horror. Dieser Anruf oder dieser letzte Anruf beim Biologen, ja, unglaublich einfach. Und ja, auch was danach kommt, also ich glaube schon jetzt in dem ganzen Prozess, also immer unter Strom sein, immer die Angst haben, immer Angst vor Enttäuschung, obwohl man doch so viel investiert, sich aber auch an jeden Strohhalm klammern, dann auch irgendwann immer zu googeln, ne, jedes Symptom, sich Hoffnung dann doch zu machen, was könnte das bedeuten? Ich meine, man findet ja für jedes Szenario dann tatsächlich auch einen Wunderfall, schon schwierig und ja, sich da wirklich zu verrennen auch, das frisst unwahrscheinlich viel Energie. Und dann natürlich letztlich die Fehlgeburt. Ja, würde ich schon sagen, das war psychisch und physisch sicherlich mit der schlimmste Moment bisher auch.
Ich finde es krass, du hast ja so wirklich die ganze Bandbreite mitgenommen, ne? Also quasi jeden Ausgang jetzt gehabt. Eine Eileiterschwangerschaft, negativer Transfer, biochemische Schwangerschaft, Fehlgeburt. Das ist ja alles wirklich.
Ja, das stimmt. Also das ist definitiv Erfahrung, auf die man ja verzichten kann, aber so ist es eben. Also hält auch nicht davon ab, einfach weiterzumachen und weiterzugehen. Ja, also klar, macht den Weg besonders, aber das kennen ja, glaube ich, auch ganz viele.
Du hast aber in der Zeit, ich denke, dass das in der Zeit war, ich weiß es nicht genau, das musst du mir gleich sagen, du hast an was gearbeitet, du hast irgendwie dich mit was abgelenkt oder deine Energie wo reingesteckt. Das musst du jetzt mal erzählen, wie das kam und was das für ein Projekt ist.
Genau. Ich weiß, vielleicht kennen das auch ganz viele von sich. Bei mir ist das so gewesen und das ist auch nach wie vor. Also der Prozess auch. Also man bekommt negativ oder in dem Fall eine Fehlgeburt und da ist natürlich unwahrscheinlich viel Trauer und auch Wut. Und dann hat sich das bei mir gewandelt in Kampfesgeist und für mich war klar, das war nicht sofort klar, vielleicht so 2-3 Wochen später, es wird weitergehen. Wir wissen noch nicht wann, aber für uns ist die Reise nicht beendet und was ich dann gemacht habe, ist wirklich so, okay, ich möchte, dass sich einiges ändert, weil ich habe natürlich auch gemerkt, dass ich ein Schatten meiner selbst war, ja. Ich habe mich darin aufgegeben. Ich habe monatelang das Thema Kinder kriegen, einfach dadurch, dass wir auch so einen kurzen Zeitraum hatten, gesagt, wir haben nur diese Möglichkeiten, das zu tun, das zu durchzuziehen, da habe ich alles um mich herum vergessen. Und ich wollte jetzt aber weitermachen, aber auch das eine oder andere Ding für mich optimieren. Und habe mir ein Buch gekauft zum Thema Eizellqualität. Ich glaube, das kennt jeder. Ne? So, Mensch, was kann ich machen? Dann, welche Diagnostik macht noch Sinn? Was kann man sonst optimieren? Und für mich war einerseits wichtig, mit zu beschäftigen, Mensch, kann ich meine Eizellqualität verbessern? Das ist, glaube ich, ein Thema, noch ein extra Thema wahrscheinlich. Aber auch sonst, was würde mir denn helfen für die Zukunft? Und wie gerade gesagt, mir ging es oft schlecht. Ich habe alles diesem Wunsch hinten angestellt und gemerkt, wie schlecht es mir dadurch geht. Und mir war ganz wichtig, dass ich etwas finde, mit dem es mir etwas besser geht, dass ich diesen Prozess etwas schöner gestalte. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, für mich selber einen Kinderwunschplaner zu entwickeln. Also es sind so verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist auch, also ich habe halt zurückgeblickt und so, Mensch, was war das denn eigentlich? Also ich bin zum Beispiel immer mit einer hässlichen schwarzen Dokumentenmappe zum Arzt gegangen. Ja? Also Kinderwunschärztin hat den Behandlungsplan als Zettel verteilt und dann gab es noch einen Zettel für die befruchteten Eizellen und noch einer, wie viele Blastozysten transferiert wurden. Und ja, also dieses Sammelsurium an Informationen, was ich dann in dieser Mappe immer mit mir getragen habe, total improvisiert und eben auch so, ja, einfach nicht schön. Es ist jetzt so eine Kleinigkeit, es hört sich vielleicht auch total lächerlich an, aber das hat mich absolut gestört, dass ich mich auch selber da gar nicht wiedergefunden habe oder das, was wir da tun, weil das halt eine ausrangierte alte Mappe war. Und zudem war es auch super schwierig, die Informationen zu finden. Und es ist natürlich schon super viel Information, Instruktionen im Rahmen von so einer Kinderwunschbehandlung. Man ist psychisch und physisch total unter Strom und ich fand es einfach sehr, sehr schwierig, überhaupt Herr der und Frau oder Frau der Lage zu sein und den Überblick zu bewahren. Deswegen wollte ich etwas haben, was mir hilft, mich zu strukturieren, mich zu organisieren und zu planen, aber auch auf einem wirklich schönen Weg. Und gleichzeitig aber auch, das, was ich eben ansprach, ja, eine Möglichkeit zu finden, ein bisschen besser auf mich zu achten. Das hat mir einfach gefehlt und deshalb, ich habe mich dann informiert, was gibt es denn da Tolles, weil ich wusste, es gibt ganz viele Schwangerschaftstagebücher oder da findet man super viel dazu. Und ich habe tatsächlich kein deutschsprachiges Produkt gefunden, was quasi meinem Wunsch gerecht wird, einerseits zu dokumentieren, aber mir auch ein bisschen die Reise zu verschönern. Und deswegen habe ich, lange Rede, kurzer Sinn, einen Kinderwunschplaner für mich entworfen. Genau, den hatte ich dann auch zur vierten ICSI im Einsatz.
Von der haben wir jetzt noch gar nicht gehört, von der vierten ICSI. Die genau. Fand quasi statt nach der Fehlgeburt.
Ja, genau. Also die fand dann mit einer gewissen Pause statt. Wir hatten dann auch nicht mehr den Zeitstress, weil wir dann ihr Selbstzahler waren und hatten dann im März unsere vierte ICSI. Leider auch ein Negativ, also auch wirklich ohne Einnistung, ohne biochemische Schwangerschaft. Also dementsprechend auch ein recht, wenn man das so sagen kann, ein kurzer Prozess, was natürlich super enttäuschend ist, weil es dann auch schon die vierte ist und man dann so merkt, oh Mensch, also dieses Gefühl, ein Härtefall zu sein, das kann ich gar nicht abstreiten. Letztlich muss ich trotzdem sagen, dass es mir in dem Prozess besser ging als vorher. Das eine war so der Faktor, dass ich die Ernährung umgestellt hatte, ein paar Kilo abgenommen und mich einfach auch besser gefühlt habe. Das heißt, die Nebenwirkungen waren weniger und das andere war wirklich, ich habe mich sehr häufig daran erinnert, dass auch andere Dinge zählen. Ich habe mich abgelenkt, ich habe versucht, auf mich zu achten, mich auch zu belohnen. Also das heißt, eine Behandlung oder ein Kinderwunschweg besteht aus unwahrscheinlich vielen Meilensteinen. Und ich finde es auch so wichtig mittlerweile, dass man das auch wertschätzt und anerkennt und auch so ein bisschen feiert. Also ich glaube, jede Frau, die diesen Weg geht, es ist unwahrscheinlich, verdient so viel Respekt. Also allein den Weg zu gehen, durch meine Vorgeschichte sieht man das auch. Also das ist ja nicht so eine einfache Entscheidung, das zu tun und erfordert einfach auch ganz viel Mut. Und das habe ich mir einfach auch bewusst gemacht, wie wichtig das ist. Und damit geht es mir wirklich auch besser, ja, die kleinen Dinge zu sehen. Und ja, mich selbst wertzuschätzen und auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, dass das schon ganz schön großartig ist, was wir hier tun.
Ja, das ist es tatsächlich. Ich finde auch, dass das so oft irgendwie so in den Hintergrund rückt, weil man ja irgendwie auch selber so wütend ist, dass das alles nicht funktioniert, ne? Also ich kenne das, ich bin irgendwie wütend auf mich und ich bin wütend auf meinen Körper und ich bin wütend irgendwie auf dieses Schicksal und man vergisst eigentlich, was man da gerade Krasses macht.
Ja, absolut.
Und du hast das jetzt quasi dokumentiert bei der vierten ICSI, weil du hattest dann deinen eigenen Planer, den du dir dafür gemacht hast, wo du das dann alles eintragen konntest.
Genau, also das war dann wieder einfach so eine Möglichkeit, einerseits so aktiv was zu tun, mich vorzubereiten und mich dann auch so ein bisschen drauf zu freuen, auf die nächste Behandlung und aber auch dem gerecht zu werden, was ich brauche. Und es war ein kreatives Projekt, also eigentlich so die Sachen, die mir ja eh gerade viel, viel Freude bereiten und habe dann einfach so versucht, die zu überlegen, Mensch, wie will ich denn die einzelnen Phasen dokumentieren? Also im Stimulationszyklus, die verschiedenen Meilensteine, von denen ich gerade sprach, also ob es Punktion oder Transfer ist. Und ja, habe mich da ausgetobt. Also ich habe das nicht gelernt. Ich habe mir dann ein so ein Layout-Programm gekauft, ein Grafikprogramm gekauft und habe mich daran gesetzt und mir echt überlegt, so Mensch, was würde mir denn so an jedem Tag dieser Behandlung gut tun? Was möchte ich da, was ist da wichtig? Also von, okay, welche Medikamentendosis über, ja Mensch, hast du genug getrunken, was ja auch super wichtig ist, gerade nach der Punktion. Ja, über Mensch, was muss ich denn jetzt beachten? Ja, darf ich mich bewegen? Aber auch mich echt dran zu erinnern, mal vielleicht ein Buch zu lesen, dem es nicht um Kinderwunschbehandlung geht, sondern mich einfach mal abzulenken. Ja. Und so ist dieser Plan entstanden, auch ganz bewusst für 3 Zyklen und nicht nur einen, weil ich einfach auch weiß, dass es ein Riesenglück ist, wenn es schnell klappt oder auch jetzt im nächsten Zyklus, egal wie viele man schon vorher hatte. Und den Druck wollte ich auch rausnehmen. Deswegen, also sind 140 Seiten, 3 Zyklen und ja, ein Drittel meines Planers ist jetzt befüllt und ja, ich bin gespannt, wie viel da noch rein muss tatsächlich, ja, in der Hoffnung, dass ich ihn nicht ganz befüllen muss. Aber gut, wir werden sehen.
Hast du denn gemerkt, dass das irgendwie, also bei der vierten ICSI selber jetzt so was mit dir gemacht hat, dass du da dein schönes Büchlein dabei hattest oder zu Hause hattest und dann da immer jeden Tag was eingetragen hast?
Ja, absolut. Ich meine, also man nimmt diesen Planer raus, setzt sich hin und beschäftigt sich so ein bisschen mit sich, aber ohne zu rennen und ja, jetzt muss ich hier noch die Spritze und das und jenes, sondern auch sich so ein bisschen Zeit zu nehmen. Das hat für mich schon was mit Achtsamkeit auch zu tun. Das gibt es ja in ganz vielen Ausprägungen und ja, ich fand es auch schön, so ein bisschen die Kontrolle mehr zu haben, als sonst in meinem Zettelberg zu wühlen und dachte mir, und das ist auch ein Gedanke, den habe ich echt auch im Hinterkopf und ich weiß auch von ganz vielen Mädels, die den Planer mittlerweile auch haben, dass sie das genauso sehen, das zu dokumentieren für später, dass man vielleicht mal seinem Kind oder seinen Kindern so ein bisschen von diesem Weg erzählen kann. Und ich weiß, wie es ist, ich habe schon so viel vergessen, gerade auch von meiner ersten ICSI. Ist schon schön, wenn man das nachlesen kann, wie das dann alles war. Und ja, ich glaube, dafür ist das gut und ich hoffe, dass der dann auch entsprechend so mal eingesetzt werden kann.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass jetzt mittlerweile andere den auch benutzen. Wie kam das denn dazu? Hattest du dir von Anfang an überlegt, du machst da jetzt einen Planer, den du dann auch anderen Betroffenen zur Verfügung stellst? Oder wie kam es dazu?
Nee, gar nicht. Also ich habe den für mich gemacht, aus den Gründen, die ich gerade geschildert habe und habe aber davon auch auf Instagram erzählt. Es ist nicht, ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, aber ich habe das auch erst nach meiner ersten ICSI so erfahren oder rausgefunden, dass es auf einer ja wirklich eigentlich sehr oberflächlichen Plattform wie Instagram eine unwahrscheinlich tolle Community zusammenkommt, die mir auch unwahrscheinlich hilft, mich auszutauschen, Erfahrung zu sammeln, Tipps zu kriegen, aber auch ganz viel Empathie und Solidarität. Und genau, da habe ich eben auch von erzählt. Und ich habe daraufhin, also dass ich das mache und dass mir das auch echt viel Freude gemacht hat, das daran zu arbeiten und diese Seiten zu gestalten. Und habe dann auch mein fertiges Ergebnis da gezeigt. Und ich habe unwahrscheinlich viele Nachrichten direkt bekommen, ob man die denn auch haben könnte, kaufen könnte und ja, da habe ich eigentlich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen und dachte mir eigentlich, ja, warum nicht? Musste natürlich das eine oder andere auch noch anpassen, weil der dann schon auch ein Tick zu individuell natürlich war und gerade was Behandlungen betrifft, weil bei mir klar war, dass ich eine ICSI mache und es ja auch noch andere Behandlungen gibt, die man dadurch absolut auch mit quasi tracken oder begleiten kann. Genau, das habe ich gemacht und habe den dann auch gerade über Instagram, aber auch über Etsy angeboten. Und es ist total schön, dann auch die Rückmeldungen zu bekommen zu dem Planer. Das ist echt also eine Sache, die ich sagen muss, die gibt mir so viel Energie und so viel Freude, weil es mir einfach zeigt, dass das einfach ein Thema ist, was für super viele relevant ist und auch ein bisschen unterstützen kann. Da freue ich mich einfach, dass ich da auch einen Beitrag leisten kann.
Genau, das wäre jetzt nämlich gleich meine nächste Frage gewesen, wie da so andere drauf reagieren und was du da für Rückmeldungen bekommst. Was sagen dir andere?
Ja, also tatsächlich ganz viel Dankbarkeit, dass es jetzt was gibt, um den Prozess schöner zu machen und zu begleiten. Und ich kann dir ja mal einen Kommentar oder eine E-Mail vorlesen, die mich erreicht hat. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, vorletzte Woche. Und das zeigt auch so ein bisschen, das wollte ich gerade sagen, warum mir das so viel Freude macht, weil das eigentlich so genau meine Mission jetzt ist, die ich eigentlich gar nicht hatte, aber was mir unwahrscheinlich viel Freude macht. Und zwar schreibt diese Frau: Ich finde super, dass es sowas gibt. Wenn man schwanger ist, gibt es so viele tolle Dinge, die man sich passend zum Thema kaufen und gönnen kann. Und für die Behandlungen so gut wie nichts. Deswegen finde ich es so schön, dass es da eben doch sowas Kleines gibt, was man sich gönnen kann und das eben sogar noch zum Thema passt. Dein Planer. Wir sind ja eh in einer blöden Situation. Dann können wir ja auch das Beste draus machen und die Behandlung mit Stil dokumentieren. Ja, und ich finde, das sagt einfach. Also das ist natürlich nicht, das verändert nicht die Welt, aber es macht einfach diesen Prozess ein bisschen schöner. Und wenn man sich darauf freuen kann, und es gibt so vieles in der Behandlung davor, danach, was einfach negativ behaftet ist. Und wenn das nur den Prozess ein kleines bisschen schöner macht, dann freut mich das unwahrscheinlich.
Das heißt, dass du jetzt am Ende sogar auch was Positives davon hast, dass andere was Positives
davon haben. Absolut. Absolut. Also mir gibt es wirklich viel Energie und ich muss sagen, das ist auch total schön, weil ich sehr viele Rückmeldungen bekomme und da auch ganz viel Austausch dann drüber stattfindet. Also das bleibt nicht einfach bei einem, oh toll, danke und ich so, oh das freut mich, sondern mit ganz vielen Frauen, Mädels, das schreibe ich auch und dann kommt man einfach näher auch an die Geschichten ran und das ist ja dieser Austausch, den ich so unwahrscheinlich schön und wertvoll auch finde. Und was mir auch bewusst geworden ist, und da zählt auch dein Podcast mit dazu und ja noch so vieles mehr, also diese aufklärenden Berichte auf Instagram, vielleicht auch dieses Buch, ja, also dass ganz viele betroffene Frauen momentan wirklich viel tun, um dieses Thema Unfruchtbarkeit und unerfüllter Kinderwunsch so ein bisschen aus dieser Tabuzone zu holen, aus dieser versteckten geheimen Welt und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit oder der Gesellschaft etwas normaler zu machen. Ich meine, ich habe vorhin selber gesagt, ich wollte so einen exotischen Weg nicht gehen, weil mir gar nicht klar war, dass das auch irgendwo normal ist für ganz viele. Und deswegen finde ich es schön, dass es da mittlerweile den einen oder anderen Ansatz gibt, vor allem bei uns im Land. Also ich glaube, das ist in anderen Ländern etwas anders auch und da wird es auch viel öffentlicher behandelt. Bei uns ist es doch oftmals noch sehr ein Tabuthema, wie ich eben sagte.
Ich finde, so ein Tabu kann man eigentlich auch nur brechen, wenn man so bei sich selber anfängt und auch bei sich selber das Thema nicht so als was Scheußliches, Hässliches, worüber man nicht redet, so abstempelt. Sondern, also ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass wenn man jetzt so ein Buch hat und dann irgendwie was einträgt und sich denkt, ach, irgendwie ist das auch ein besonderer Prozess oder irgendwie was, da will ich später auch davon erzählen. Ne? Es ist ja Teil des Lebens, es nimmt ja unglaublich viel Raum ein, dass ich denke mal, das ist so der erste Schritt, dass man so bei sich selber anfangen muss und das irgendwie auch als Teil des Lebens irgendwie so akzeptieren muss.
Absolut, absolut, ja. Und eben nicht dogmatisch und so negativ behaftet. Am Ende des Tages, das muss ich mir auch selber manchmal so sagen, dieses Mantra, es soll zu etwas super Schönem führen. Und deswegen ist es eigentlich schade, wenn man nicht von Anfang an auch das etwas positiver belegt. Es ist eben ein besonderer Weg, der definitiv steinig ist und schwer, aber mit einem Ziel vor Augen, was total schön ist.
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich Post von dir bekommen habe. Das war natürlich genau dieser, das können sich alle schon denken, ich habe mir natürlich auch so einen Planer bestellt, weil ich super neugierig war und ich wollte einfach auch reinschauen. Und es war so, es kam dann, also es klingelte an der Tür, ne? Dann hat mein Mann dieses Päckchen entgegengenommen, war so ein kleines Päckchen. Und ich habe schon so am Format, dachte ich schon, oh, es ist der Planer. Und dann stand da schon so ein Herzchen drauf gemalt auf die Packung und mein Mann war irgendwie voll neugierig, was das ist und meinte immer, was hast du da bestellt? Und dann meinte ich so, ja, das ist von der einen, mit der ich für den Podcast rede. Und er war so super neugierig. Dann meinte ich, naja, dann guck halt, ich pack's aus. Und er wollte unbedingt wissen, was drin ist. Und dann habe ich dieses Päckchen aufgemacht. Und dann war das jetzt nicht so, dass da dieser Planer einfach drin lag, sondern dann war da eine Karte und dann waren da so goldene und glitzernde Papierschnipsel und es war alles super schön verpackt. Und er wollte unbedingt wissen, was da drin ist, aber man hat es halt nicht gesehen, weil alles so schön eingepackt war. Und dann stand er immer neben mir und meinte, jetzt pack doch mal aus, jetzt mach mal schneller. Und dann hatte ich echt so das Gefühl so, nee, das ist was total Besonderes. Ich habe mich so super gefreut, dass das so schön war. Ich meinte, nee, ich muss das jetzt so richtig genießen, weil ich das schon irgendwie so cool fand, dass ich schon jemand anderem, der irgendwie meine Situation kennt, dass ich so ein liebevolles Päckchen bekomme. Und er ist dann tatsächlich super ungeduldig geworden und ist irgendwann aus dem Zimmer gegangen, weil es ihn genervt hat, dass ich das jetzt nicht irgendwie alles schnell aufgerissen habe, sondern...
Männer eben.
Ich habe es dann ganz in Ruhe ausgepackt und dann habe ich ihm das Büchlein rübergebracht. Genau, also für mich war allein schon so dieses, ich bekomme da Post. Ich weiß nicht, ich freue mich eh immer total über Post. Aber das war allein schon so was Besonderes, weil das eben auch total liebevoll verpackt war.
Das freut mich. Ah, voll schön. Ja, ich finde es auch so wichtig, weißt du, also wie mit meiner schwarzen Dokumentenmappe oder alles, was man dafür bekommt, ist irgendwie so pragmatisch und technisch, medizinisch, wie auch immer. Also am Ende des Tages, was kann man denn kaufen? Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel. Und mir war das so wichtig. Ich meine, wenn man sich ein Schmuckstück kauft oder gönnt, dann ist das auch mal schön verpackt oder ein tolles Kleidungsstück. Und ich finde, das gehört irgendwie dazu. Also zu diesem Aspekt, man gönnt sich was und ich setze mich jetzt in einem positiven Weg mit meinem Kinderwunschweg oder unserem Kinderwunschweg auseinander. Und das ist toll, weil wir haben auch einen besonderen Weg und den gehen wir. Und ja, das einfach auch so aufzuladen. Und ja, das ist so. Und klar, natürlich, ich freue mich, wenn ich dann auch höre, dass sich andere freuen. Und da gehört für mich eigentlich so das Gesamtpaket dann auch dazu und auch die schöne Verpackung.
Ja, also ich habe mich riesig gefreut tatsächlich, allein schon darüber. Aber ich habe da natürlich auch reingeschaut. Also natürlich geht es ja am Ende doch um den Inhalt. Und dann ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich viel mehr ist als jetzt so ein Terminplan. Also ich dachte, es ist eher halt sowas, wo man irgendwie die Sachen einträgt. Und mir ist aufgefallen, dass du immer wieder das Wort Self-Care, also so gefühlt auf jeder Seite oder auf jeder zweiten Seite, geht es darum, dass man irgendwie was eintragen muss, was man gerade für sich gemacht hat. Oder dass man irgendwie schauen muss, dass es einem gut geht, dass man was Schönes tut. Man muss sich, was ich zum Beispiel total stark finde, ist, dass man sich schon für diese Wartezeit, dass man sich schon im Vorfeld so überlegt und einträgt, was kann man denn machen, um sich abzulenken? Und ich habe mich gefragt, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass du das so überall in deinem Buch drin hast und immer wieder.
Ja, ich habe einfach so auch gemerkt, was ist mein limitierender Faktor, auch für die Zukunft. Also wie lange kann man das denn alles durchhalten? Und ich habe einfach gemerkt, wie sehr es da auch um meine Psyche geht. Und ich habe vorhin selber gesagt, ich war die ersten drei Versuche ein Schatten meiner selbst. Ich habe mich darin aufgegeben, die Medikamente haben mir zugesetzt. Ich hatte Ängste. Die Gedanken haben sich nur um das Thema, oh, werde ich jetzt schwanger, gedreht. Und ich habe einfach vergessen, mich um mich zu kümmern. Und merke aber, also man braucht so viel Energie, auch wieder sich aufzuraffen, auch nach einem Negativ. Und bei mir, in meinem persönlichen Fall, geht es weder darum, schafft mein Körper das, sondern das entscheidet mein Herz und meine Psyche, ob ich weitermachen kann. Und ja, ich musste mir einfach selbst vor Augen führen, dass ich mich sehr viel mehr um mich kümmern muss, um den aktuellen Prozess durchzustehen, aber auch vielleicht noch weiterzumachen, wenn es weitergehen muss. Und ja, ich habe zudem auch gemerkt, auch rückblickend auf die Monate, und es war ja dann auch ein halbes Jahr, wo ich mit der Idee kam, einen Planer zu machen, ein halbes Jahr, das war eigentlich nur ein Thema. Also ich habe nicht gelebt, die Lebensqualität war nicht da und das kann eigentlich nicht sein. Also ich bin ja dann doch auch mehr als Kinderwunsch oder ich bin mehr als unschwanger und unfruchtbar. Mhm. Das habe ich aber irgendwie vergessen. Und deswegen war es mir wichtig, das in den Planer zu integrieren, weil ich auch glaube, das ist ein holistischer Blick auf die Sache. Es ist nicht nur, wie springe ich auf Medikamente an und nehme ich die auch immer fleißig und regelmäßig, sondern ich muss mich auch gut fühlen. Und ja, deswegen taucht das so häufig auf, weil ich auch selber weiß, also man kommt da, ich selber bin da sehr schnell und nach wie vor, das wird mir auch nächstes Mal wahrscheinlich passieren, dass ich da schnell im Tunnel bin, rechts und links nicht gucke und ja, wieder so in den Trott komme, die schönen Dinge, die es ja auch nach wie vor gibt, nicht zu sehen, die mir aber auch helfen, Balance zu halten. Und ja, deswegen immer ein Reminder an mich selber, dass das auch wichtig ist.
Ist es das auch, was dir so die Kraft gibt, dass du den Weg weiterverfolgst?
Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, um durchzuhalten, aber auch klar zu werden und auch Zuversicht wieder zu schöpfen, indem man eben auch sieht, was man ja, was man hat und was man auch isst, also vor allem auch, was man isst und ja, dementsprechend schon auch wichtig, aber wenn es wirklich darum geht, durchzuhalten und weiterzumachen und Kraft zu schöpfen, ja, für mich einfach ganz wichtig, mir Zuversicht zu holen, das bekomme ich auch gerade in dieser Community, die eben auch versteht, auch von Erfolgsgeschichten nach langen, harten Wegen definitiv, aber auch ja, in der Zuversicht, dass ich selber auch noch Kraft habe, weiterzugehen. Und so, das ist so, glaube ich, so dieses Gesamtpaket, was uns dann auch weitergehen lässt.
Genau, das wäre jetzt nämlich so meine Frage, wie es denn jetzt bei euch weitergeht. Du hast ja gesagt, du hast jetzt da noch 2 Zyklen in deinem Planer frei, die du eintragen kannst.
Genau, ja, vielleicht habe ich auch noch einen weiteren Planer, aber so weit will ich gar nicht denken. Also tatsächlich ist es so, dass wir auch da gar nicht den Plan haben, wie lange und also das ist ja auch eine spannende Frage, ne? Wann, also setzt man sich Grenzen selbst? Das tun wir nicht, sondern wir denken eigentlich immer von Moment zu Moment oder auch so ein bisschen von Versuch zu Versuch. Also für uns ist klar, dass es weitergeht. Wir hatten verschiedene Gespräche mit Kinderwunschkliniken, weil wir werden auch die Klinik wechseln. Gar nicht unbedingt, weil ich der Meinung bin, dass es woanders Zauberer gibt, aber die uns schwanger machen, aber es ist einfach super wichtig, nochmal auch andere Perspektiven und vielleicht auch Ansätze zu erfahren. Und ist, glaube ich, auch so ein psychologischer Aspekt, quasi Neuanfang nochmal zu wagen. Ja, das ist so quasi der nächste Schritt, den wir angehen. Wann genau, wissen wir noch nicht. Stehen jetzt auch noch so ein paar Untersuchungen an. Werden wir sehen, wie das alles sich in den nächsten Monaten dann gestalten wird. Es bleibt spannend.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall total die Daumen und wünsche dir, dass du da irgendwie mit viel Kraft reinstarten kannst. Das ist ja doch immer wieder anstrengend.
Ja, das ist es. Aber ich glaube, also ist auch jetzt gut, mal mehr Zeit zu haben, mehr Kraft zu sammeln, auch mal zwischendurch einen Tapetenwechsel zu haben und ja, auch einfach andere Themen, die wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Das tut gut, aber ich muss auch tatsächlich ich freue mich ja tatsächlich, dass es dann auch bald weitergehen kann.
Ja, verstehe ich total. Man ist ja auch immer so ein bisschen hibbelig, ne? Also irgendwie will man auch, man will ja auch in ein Ziel kommen, also ich glaube.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, ganz oft ist der Weg auch das Ziel, auch in dem Thema, was uns so betrifft, aber ja, am Ende des Tages ist da ein ganz klares Ziel formuliert und da wollen wir natürlich hin.
Genau. Ja, gibt es irgendwas abschließend, was du gerne anderen auf den Weg geben würdest?
Ja, das ist ja total schwierig, weil jeder ist ja auch anders und denkt anders und deswegen glaube ich, so einen pauschalen Rat zu geben, das will ich gar nicht. Vielleicht einfach nochmal rückblickend auf unsere Geschichte. Ja, die Erkenntnis, dass wir nicht alleine sind, das ist für mich einfach so unglaublich wichtig gewesen, um auch weitergehen zu können. Und ja, das ist auch das, was ich jedem ans Herz legen kann, dann tatsächlich auch sich zu informieren und auch auszutauschen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, gerade mit Frauen, auch mit Paaren, die in einer ähnlichen Situation sind, zu sprechen, tut mir persönlich gut. Man bekommt einfach ungefiltert, ja, aber auch sehr reelle Erfahrungswerte, aber auch unglaublich viel Empathie und Solidarität. Und ich glaube, ich wäre froh gewesen, dass ich das einfach früher erkannt hätte, dass ich da nicht alleine bin und mit Dr. Google und einer Arztmeinung eben meinen Weg finden muss, sondern wirklich den Austausch suchen. Und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, ob das über Instagram ist. Ich habe gestern hat mir ein Mädel geschrieben, die von ihrer WhatsApp-Gruppe erzählt. Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, einfach auch in Austausch zu gehen. Und das Zweite, wir haben ganz viel drüber gesprochen, ist eigentlich so der Friendly Reminder, auf sich zu achten. Also gerade diese Balance. Und ich sagte eben, ich bin nicht nur unfruchtbar und unschwanger. Natürlich hat man ein Ziel und das ist bei ganz vielen, ist bei mir auch so, das ist natürlich der größte Wunsch und unvorstellbar, wenn das nicht klappen sollte. Das will ich gar nicht kleinreden, aber ich glaube, in dem ganzen Prozess einfach wichtig, auch mal die anderen Dinge noch versuchen wahrzunehmen. So, das sind so die zwei Dinge, die mir geholfen haben oder helfen und vielleicht auch der eine oder andere oder dem einen oder anderen Paar eine Hilfestellung sein kann.
allein dadurch, dass du einfach deine Geschichte hier erzählst, hast du auf jeden Fall den ersten Punkt dieses, da hast du jetzt schon ganz viel beigetragen, dass andere einfach wissen, dass sie nicht alleine sind. Ich freue mich voll. Und natürlich jetzt das Allerwichtigste am Schluss, wo kann man jetzt deinen Kinderwunschplan eigentlich bekommen?
Ja, genau. Also man kann mir eine Nachricht auf Instagram zum Beispiel schreiben. Ich bin da zu finden unter @1.von.7 oder aber auch auf Etsy. Da gibt es einen 1von7 Shop. Da findet man den Planer auch.
Super.
Aber natürlich freue ich mich immer über persönliche Nachrichten. Ja, also.
Genau, ich mache die Kontaktinfos, schreibe ich auch nochmal rein.
Ach super, perfekt. Danke dir.
Super, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir, dass ich Teil deines Podcasts sein darf.
Ich hoffe, dass ihr aus der Folge heute vielleicht den ein oder anderen Punkt für euch mitnehmen könnt, wo ihr das Gefühl habt, ah ja, das ist etwas, wo ich vielleicht selber ansetzen könnte, um ein bisschen Kontrolle in dieser unkontrollierbaren Zeit zu bekommen. Gerade wenn ihr noch am Anfang eurer Behandlung steht, hoffe ich, dass diese Folge hier vielleicht auch ein bisschen wie ein Wegweiser für euch sein kann und ihr das Gefühl habt, dass ihr jetzt vielleicht ein bisschen besser vorbereitet seid und wisst, wo es lang geht auf diesem durchaus etwas chaotischen und nebligen Weg. Ja, und auch wenn ihr schon lange dabei seid und so richtig tief drin steckt, so wie Tina das gerade in einem Gespräch erzählt hat, auch wenn man schon 3 ICSIs und jahrelange Kinderwunschbehandlung hinter sich hat, ist es nie zu spät, irgendwie für sich zu merken, okay, ich muss was ändern, ich will was ändern. Und ja, mir war das Gespräch heute einfach total wichtig, das zu führen, weil ich das so ein tolles Beispiel finde, wie man aus so einer Situation irgendwie auch Kraft schöpfen kann und so ein richtiges Herzensprojekt machen kann, das einem letztendlich auch wieder sehr, sehr viel zurückgibt. Wer weiß, vielleicht kommt euch ja auch irgendwann die ein oder andere Idee oder vielleicht habt ihr ja schon so eine kleine Idee, was so ein Herzensprojekt für euch sein könnte. Es muss ja nicht immer gleich für alle Menschen auf der Welt gedacht sein, sondern wie Tina das auch erzählt hat, das kann eben bei sich selber anfangen und dann schaut man, wie das Projekt wächst, wie es aufblüht und wie es anderen Menschen auch eine Freude bereitet. Ihr wisst ja, dass der Podcast hier eigentlich genau das gleiche Beispiel ist für so ein Projekt, was aus einer ganz schön schwierigen Situation heraus entstanden ist und mir die Idee da ja auch kam, als ich eigentlich mitten in irgendeinem Behandlungssumpf steckte und das Gefühl hatte, oh, jetzt muss ich irgendwie was ändern. Und auch wenn es echt viel Arbeit ist mit diesem Podcast, muss ich sagen, es macht mir große Freude und ich bleibe auf jeden Fall dran und ich hoffe, ihr bleibt auch dran, wenn es zum nächsten Mal heißt Maybe Baby. Bis dahin! Findet ihr alle Infos zum Podcast auch auf der Homepage www.podcastmaybebaby.wordpress.com. Ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben an maybebabypodcast@gmail.com und selbstverständlich findet ihr mich auf Instagram unter @maybebabypodcast, wo ich neben den Ankündigungen der Folgen immer mal wieder auch den ein oder anderen Input gebe. Abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen, abonniert den Podcast, ratet ihn, bewertet ihn und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, Anmerkungen oder auch Wünsche für Themen, die ich hier behandeln soll, dann meldet euch doch einfach bei mir. Ich antworte euch gerne. Alles Liebe!